Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Felix Kneuke und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Sebastian Geierhus. Er ist Leiter der Stadtarchäologie in Augsburg und die ist, laut Webseite jedenfalls, zuständig für die Bewahrung, Erforschung und Dokumentation des kulturellen Erbes der Stadt. Was das genau bedeutet, werdet ihr gleich erfahren. Schön, dass Sie da sind, oder besser gesagt, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo, Herr Geierhus.
Ja, hallo, Herr Kneuke. Schön, dass Sie bei uns sind.
Wie oft denken Sie an das Römische Reich?
Mehrmals am Tag.
Damit sind Sie auf jeden Fall auf einer Linie mit dem TikTok-Trend. Ich weiß nicht, ob Sie das letztes Jahr mitgekriegt haben. Das war auf jeden Fall im Sommer ein großes Ding. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt, ganz schön viele Menschen denken ganz schön häufig an das Römische Reich. Woher kommt Ihrer Meinung nach diese Faszination und woher kommt Ihre Faszination?
Ja, also die allgemeine Faszination hängt natürlich mit der Rolle als erste großes Weltreich zusammen und den vielen technischen und wissenschaftlichen und geistigen Innovationen, die während der römischen Antike eingeführt wurden und bis heute vorhanden sind. Ich sage nur Alphabet, unser Kalender heute stammt aus der Antike, das Münzwesen wird eingeführt, überhaupt Schriftlichkeit in großen Teilen Europas bringen erst die Römer dahin. Also die haben einfach sehr viel prägende Eindrücke hinterlassen, die auch in der Neuzeit, in der Renaissance, dann wieder für Faszination gesorgt haben. Und ein Großteil unserer heutigen Geisteswelt fußt ja letztendlich auf dem Humanismus, auf der Aufklärung. Da in der Epoche des 16., 17. Jahrhunderts war eben das Interesse an der Antike extrem groß. Und dementsprechend ist, glaube ich, diese Begeisterung und dieses große Wissen eigentlich auch, das in vielen Teilen der Bevölkerung heute da ist, zu erklären. Ja, und bei mir persönlich ist es wahrscheinlich wirklich die Herkunft. Ich bin in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg aufgewachsen, das zufälligerweise genau ein römisches Kastell in seinen Gemeindegrenzen hatte. Und wir als Kinder sind also tatsächlich auch immer auf diesen Aushubhäufen rumgeklettert, die also da im Neubaugebiet eben so waren, wo immer wieder auch Scherben und Nägel und sowas rumlag. Und dann gab es einen Lateinlehrer bei mir, den ich von der 7. bis zur 11. Klasse genießen durfte. Der hat uns nicht allzu viel Latein beigebracht, aber sehr viel Heimatkunde und sehr viel Interesse für die archäologischen und historischen Denkmäler in der Umgebung. Und der hat dieses Interesse wirklich nachhaltig geweckt.
Mussten Sie sich damals, wenn Sie in Baden-Württemberg aufgewachsen sind, auch schon zwischen Französisch und Lateinisch entscheiden oder war das bei Ihnen noch anders?
Ja, das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium, war Englisch die erste Fremdsprache und dann in der 7. gab es die Wahl zwischen Französisch und Latein.
Und da war direkt klar Latein?
Ja.
Auch nicht ganz gewöhnlich bei den meisten. Ich weiß noch, bei uns war das ein großes Thema. Ich habe mich für Französisch entschieden. Ob es im Nachhinein richtig war, lasse ich jetzt mal offen. Wir reden über das Römische Reich, ich rede mit Ihnen und wir sind in Augsburg. Was jetzt kommen dürfte, ist, glaube ich, ganz klar, Augusta Vindelicum. Das ist der römisch-antike Name der Stadt Augsburg. Damit wir auch wirklich dann jetzt alle abholen und nicht nur die Einheimischen, die es vielleicht eh schon wissen. Welche Verbindung hat Augsburg denn zum Römischen Reich?
Ja, also das Römische Reich ist in etwa 40 Gebiete unterteilt, Provinzen, die von Statthaltern jeweils verwaltet werden. Also jede dieser 40 Provinzen hat einen Statthaltersitz, eine Hauptstadt. Augsburg, Augusta Vindelicum, war der Statthaltersitz der römischen Provinz Rätien. Die erstreckte sich über große Teile Südbayerns, über einen Teil von Baden-Württemberg, über Tirol, Vorarlberg und Teile der Ostschweiz, Graubünden, Liechtenstein, sogar bis über den Brenner, bis fast in die Gegend von Brixen. Und Augsburg war hier die Verwaltungsmetropole, war aber auch die größte Siedlung in dieser ganzen Provinz mit einer Einwohnerzahl von etwa 20.000, kann man schätzen. Hier war die Zentrale des Handels, der Wirtschaft in der Provinz. Vor allem Wein und Textilien waren die Güter, mit denen man offensichtlich reich werden konnte. Wir haben hier viele Hinweise auf Händler, die offensichtlich wirklich zu viel Wohlstand gekommen sind mit diesen Gütern. Und jetzt die direkte Verbindung zum Römischen Reich sah so aus, die Steuern wurden hier eingesammelt von all den Untergebenen über den Statthalter und dann Richtung Rom gesendet. Andersrum kamen aber natürlich auch, wie das in jedem Reich dann so ist, die Investitionen für Straßen, für Infrastruktur, Wasserleitungen etc. Kamen aus Rom und wurden gezielt in der Provinz eingesetzt.
Jetzt habe ich damit natürlich auch so ein bisschen darauf angespielt, dass Augsburg würde es ohne Rom gar nicht geben. Liege ich damit falsch?
Nein, das ist vollkommen richtig. Augsburg gegründet unter Kaiser Augustus, da kommt der Name her. Augsburg trägt den Namen dieses Kaisers bis heute in seinem Namen. Ohne Kaiser Augustus würde der FCA nicht FCA heißen, sondern, keine Ahnung, FCC oder FCM oder was auch immer. Und diese lange Tradition, Augsburg war eben für fast 5 Jahrhunderte Teil des Römischen Reichs und damit auch ein Viertel der Augsburger Stadtgeschichte. Das darf man auch nie vergessen. Ich erwähne das deswegen. Rechnen Sie mal von heute zurück, wo Sie landen, 500 Jahre rückwärts. Dann sieht man, wie lang diese Epoche eigentlich ist, wie prägend so eine Epoche dann auch sein kann. Vor 500 Jahren, da stand das Rathaus noch nicht mal. Da war Elias Holl noch nicht geboren. Da sah die Stadt auch ganz anders aus. Ja, also diese römische Tradition ist in Augsburg an jeder Ecke spürbar. Auf dem Rathausplatz steht der Augustus und der Pinienzapfen in unserem Stadtwappen, die Zirbelnuss, ist natürlich ein römisches Steindenkmal und es lässt sich immer weiter fortsetzen, diese Liste.
Über die genauen Orte in Augsburg, wo man das findet, werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen sprechen. Ich will noch mal so ein ganz bisschen auf dem Anfang rumhacken. Wenn ich mich richtig informiert habe, dann war Augsburg ja zunächst ein Militärlager, bevor es dann eine Siedlung wurde. Da hat sich mir die Frage gestellt, warum hat man sich gerade für diesen Ort hier entschieden? Also waren es die Flüsse, wie es ja oft bei so Ansiedlungen der Fall ist, oder was war hier so interessant? Und wie wurde dann aus so einem Militärlager eine Stadt?
Also der Grund, warum die Wahl auf diesen Platz hier fiel, ist sicher die geostrategische Lage. Das Lechtal ist eigentlich von den vielen Flusstälern, die aus den Alpen Richtung Donau fließen, verkehrsgeografisch das günstigste, weil sie im Süden des Lechtals in Füssen ganz einfach auf den Fernpass kommen. Das kennt jeder, der da regelmäßig im Stau steht. Und auch für die Römer war das eine wichtige Passverbindung. Dann ist man ganz schnell im Inntal und von dort ist man auf dem Reschenpass ganz schnell, also hinter Landeck, ganz schnell im Finchgau und damit dann schon quasi in Italien. Beziehungsweise man kann auch über den Brenner und landet dann auch in Bozen. Dann kommen ja beide raus. Und diese zwei Pässe, Reschen und Brenner, sind auf dem ganzen langen Alpenbogen eigentlich die niedrigsten und einfachsten Durchquerungen der Alpen. Und nach Norden ist das Lechtal, also nördlich der Donau, hat es eigentlich fast eine natürliche Verlängerung durch den Rieskessel. Also eigentlich ist nördlich der Donau immer die Schwäbische Alb als nochmal ein natürliches Hindernis, außer im Ries. Also der Meteor hat ja da genau ein Loch reingesprengt in dieses Mittelgebirge. Also das ist eigentlich eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Mitteleuropas. Und die führt durch das Lechtal und damit an Augsburg vorbei. Und die Donau ist in dieser frühen Zeit des ersten Jahrhunderts ist die Donau die Grenze des Römischen Reichs. Und Augsburg sitzt so weit im Hinterland der Donau, dass man relativ langen Teilabschnitt der Donau von Günzburg bis Ingolstadt etwa von Augsburg aus relativ einfach erreichen kann. Also mit, wenn ich das versuche militärisch zu sichern, dann brauche ich eine größere Truppe im Hinterland, die alle möglichen Eindringlinge da abfangen kann. Und da liegt Augsburg im Vergleich eben zu der Donaustrecke extrem günstig. Und dazu kommt, ich muss ja dann eine große Truppe, und es werden im ersten Jahrhundert etwa 3000 Soldaten gewesen sein, plus jeweils der Tross dazu, die Händler, die Handwerker, die mit denen ziehen, teilweise die Familien der Soldaten, die auch mit denen ziehen. Also da kommen locker nochmal 5.000, 6.000 Personen dazu. Die brauchen ja was zu essen. Und das heißt, ich brauche auch in der Umgebung meines Militärlagers möglichst fruchtbares Land, damit da schnell Getreide angebaut werden kann und man nicht jeden Sack Weizen über die Alpen tragen muss. Und südlich von Augsburg zwischen Lech und Wertach gibt es das Lechfeld, das ist der mit Löss bedeckte Hochfläche, und Löss ist ein sehr, sehr fruchtbarer Boden. Und das ist eine Fläche, die ist etwa fast so knappe 100 Quadratkilometer groß. Da kann man genug Weizen anbauen, um diese etwa 10.000 Personen gut zu versorgen, direkt in der Umgebung ohne lange Transportwege. Das, denke ich, wären die zwei wichtigen Punkte.
Also verkehrsgünstig gelegen, auch schon für damalige Verhältnisse, und gute Möglichkeiten, sich Nahrung zu beschaffen.
Genau.
Okay, dann wurde also da dieses Militärlager aufgeschlagen. Und Sie haben schon gesagt, es war jetzt nicht nur das Militärpersonal, sondern waren noch andere. Aber dass dann da mal 20.000 Menschen leben, für damalige Verhältnisse ja schon wirklich extrem viel. Wie kam es dann so weit?
Ja, also es sind ja schon von am Anfang etwa 10.000. Das ist auch schon ganz okay, schön groß. Ja. Diese günstige Verkehrslage, die äußert sich dann sehr schnell im Bau von Straßen in alle Richtungen, die natürlich erstmal das Militär braucht. Und die Soldaten bauen die auch. Also das ist deren Aufgabe. Die müssen nicht nur Kriegsdienst führen, sondern die werden in Friedenszeiten auch zum Aufbau von Infrastruktur eingesetzt. Und diese Straßen stehen aber allen offen. Viele gute Straßenverbindungen in alle Richtungen, plus die Flüsse als weiteres wichtiger Transportweg. Gerade Warenlieferungen erfolgten sehr, sehr gerne über Schiffe auf den Flüssen, über flache Kähne. Diese Kombination Straßen, Flüsse sind ideale Bedingungen für Handel, auch für Fernhandel. Das können wir in Augsburg sehr gut fassen. Hier sind von Anfang an Händler tätig, die erstmal die Soldaten versorgen mit dem Nötigsten, was die brauchen. Soldaten sind in römischer Zeit immer ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die sind Berufssoldaten, das heißt, die kriegen regelmäßig Sold, und der ist auch nicht wenig, die verdienen ganz gut. Und die haben halt Bedürfnisse, die wollen schick aussehen, kaufen sich deswegen schicke Klamotten, denen ist abends langweilig, das heißt, die wollen auch mal einen Wein trinken und mal weibliche Gesellschaft haben, und das ist eben für viele geschäftstüchtige Personen ist es ideal. Also das war sicher der Impuls, hier zu investieren. Und mit zunehmender Bevölkerungszahl, mit zunehmender Stabilisierung der politischen Verhältnisse haben sich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse immer weiter verbessert. Und zwar in dem Maß, dass nach etwa 60 Jahren, als im Rahmen von einem Bürgerkrieg das Militärlager und auch die ganze Siedlung drumherum zerstört wurde, und die Truppe dann verschwand. Wir wissen nicht, was aus der geworden ist. Aber diese Siedlung hat sich da ganz schnell wieder davon erholt. Also das haben viele wohl überlebt. Und die haben danach gleich wieder aufgebaut und sogar größer und prächtiger wieder aufgebaut. Und haben diese Chance genutzt und hatten offensichtlich schon so stabile Handelsverbindungen, dass sie diesen Wegzug der Truppe als eigentlich Stammkundschaft wohl problemlos verschmerzen konnten.
Ist interessant, dass sich das dann so schnell erholt hat, auf jeden Fall. Vieles von dem, was wir heute jetzt über das römische Augsburg wissen, was Sie schon erzählt haben, auch mit dem Handel, und Sie haben es vorhin auch schon mal erwähnt, wir wissen, dass hier Wein gehandelt wurde vor allen Dingen, da haben Sie es schon mal fallen lassen, wissen wir dank Ausgrabungen, also Dinge, die Sie gefunden haben. Sie sind als Stadtarchäologe hauptverantwortlich für diese Ausgrabung hier in Augsburg. Wie läuft denn so eine Ausgrabung ab? Nehmen Sie uns da gerne mal mit.
Ja, gerne. Sie vielleicht noch mal kurz vorausgeschickt, Sie haben das ganz richtig geschildert. So gut wie alle Informationen zum römischen Augsburg können wir aus Grabungsergebnissen gewinnen. Die Römer haben uns sehr, sehr wenig Schriftliches hinterlassen zum römischen Augsburg. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass da noch allzu viel Neues gefunden wird. Ab und zu finden wir eine Grabinschrift, wo mal wieder eine Person besser fassbar ist. Aber es wird nicht noch ein Buch von Tacitus auftauchen, wo er eben Rätschen näher beschreibt oder eben Augusta Vindelicum. Das ist auszuschließen. Von daher können wir neue Ergebnisse nur über die Archäologie gewinnen und da vor allem eben über die Ausgrabungen. Das läuft nicht nur in Augsburg, sondern in ganz Deutschland in der Regel so ab. Großteil der Ausgrabungen findet im Vorfeld einer Baumaßnahme statt. Also bei einer Baumaßnahme innerhalb des römischen Stadtgebiets ist damit zu rechnen, dass römische Schichten angetroffen werden und durch die Baumaßnahme auch zerstört werden. Die Baumaßnahme braucht Tiefgarage, Fundamente und so. Also die brauchen einfach große Löcher im Boden, damit da irgendwas entstehen kann. Und im Vorfeld dieser Baumaßnahme findet die archäologische Ausgrabung statt, bei der wir diese Erdarbeiten, die notwendig sind für die Baumaßnahme, von Hand beziehungsweise mit Sorgfalt und vor allem unter Dokumentation aller Strukturen, die wir da antreffen, durchführen. Sie müssen sich das so vorstellen, die Römer haben hier 500 Jahre immer wieder abgerissen, neu aufgebaut, wieder abgerissen, neu aufgebaut. Und danach die nachfolgenden Augsburger im Mittelalter und in der Neuzeit haben genau das Gleiche gemacht. Und damit ist die Stadt nach oben gewachsen. Jeder hat seinen Bauschutt nur einplaniert und hat wieder oben drauf gebaut. Und mit jeder Neubaumaßnahme ist an der Stelle Augsburg wieder um 20, 30 Zentimeter nach oben gewachsen. Und letztendlich sieht das Ganze ein bisschen aus wie eine Prinzregententorte. Lauter dünne Schichten, die aufeinander liegen. Und das Jüngste ist in der Regel, dass das ganz oben liegt und das Älteste ist, dass das ganz unten liegt. Und wir bei der Grabung machen das Ganze einfach wieder rückgängig. Wir fangen ganz oben an mit der obersten Schicht, versuchen die freizulegen, zu verstehen, was war das, zu dokumentieren. Wir vermessen das, wir fotografieren das, wir nehmen Beschreibungen vor und dann tragen wir diese Schicht ab, bis die nächste Schicht drunter kommt, wie bei der Prinzregententorte. Die Schokolade kommt weg und dann kommt ein bisschen Biskuitboden und drunter kommt ein bisschen Buttercreme und dann kommt wieder ein Biskuitboden und so geht es nach unten weiter. Und jede Schicht wird dokumentiert, jede Schicht wird danach entnommen. Alle Funde, die sich in dieser Schicht verbergen, alle Scherben, Knochen, Metallgegenstände werden auch geborgen, werden auch genau verzettelt, so dass man nachher das wieder zuweisen kann. Aus welcher Schicht waren jetzt diese Objekte eigentlich? Und in der Regel ist, wenn wir dann ganz unten angelangt sind, bei der untersten Schicht, also beim Tortenboden, darunter kommt dann der geologische Boden, der da schon immer war, schon vor den Römern. Das sind in der Innenstadt von Augsburg 3 bis 4 Meter.
Oh, gar nicht so tief.
Also der erste Römer am Dom, am heutigen Dom, ist etwa 3 Meter tiefer auf der Straße spaziert, als wir das heute tun. Die Stadt ist da wirklich um diese 3 Meter gewachsen. Es ist nicht so wahnsinnig tief im Mittelmeerraum. In anderen Städten ist es teilweise deutlich mehr. Und ja, diese Ausgrabungen sind natürlich zeitaufwendig, sind personalaufwendig, sind auch nicht ganz billig, aber es ist eigentlich alternativlos. Also wenn man weiterhin bauen will in der Stadt, wenn man weiter investieren will, wird es diese Eingriffe in die archäologische Substanz geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn man nicht alle Informationen verlieren will, die da noch drinstecken in diesen Schichten, dann muss man sie sorgfältig ausgraben und dokumentieren. Es gibt da keine, also die Alternative wäre rausbaggern, aber dann wissen wir nichts Neues. Also dann ist das Wissen zum römischen Augsburg quasi an der Stelle verloren.
Und jetzt mal ganz naiv gefragt, da gäbe es keine Technologie, mit der ich den Boden durchscannen kann. Und
doch, das gibt's.
Okay.
Das wird auch immer besser. Das funktioniert auf der grünen Wiese, auf dem freien Feld, wo ich eine, sage ich jetzt mal, einphasige oder zweiphasige antike Bebauung habe, also wo da einmal einer ein Gebäude hingestellt hat, das hat er vielleicht ein, zweimal renoviert. Das kann ich damit relativ gut fassen. Durch diese, das geht über Radar, vor allem Georadar, über Messungen des der Magnetik, der Bodenmagnetik und über Messungen des elektrischen Widerstands im Boden. Und alles, was man da kartiert, sind Anomalien. Also man kartiert sozusagen Unterschiede und kann aus diesen Unterschieden, wenn man die auf dem Bildschirm anzeigt, kann man eben regelmäßige Grundrisse oder sowas erkennen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben in Augsburg etwa 20 Bauphasen aufeinander, dann können Sie sich vorstellen, was das für ein Durcheinander auf dem Bildschirm ergibt. Sie haben nur Anomalien, die Sie da erkennen, da wird es unmöglich, die zeitlich zu differenzieren und zu sagen, die eine Anomalie ist genau zur gleichen Zeit entstanden wie die rechts unten oder so. Das heißt, Sie kriegen das nicht interpretiert vernünftig. Und damit ist der Erkenntnisgewinn minimal. Ohne Grabung funktioniert es nicht.
Okay. Wenn wir schon jetzt beim Erkenntnisgewinn sind und bei den großen Grabungen, ich glaube, so mit den größten Erkenntnisgewinn gab es vor gar nicht allzu langer Zeit, ehrlicherweise, in Oberhausen hatten sie relativ große Funde von römischen Leben hier in Augsburg und dann natürlich nochmal in ganz naher Nähe den wohl ja deutschlandweit bekanntesten Fund, den Silberschatz von Augsburg. Ich finde es schon schön, dass es so einen eigenen Namen hat. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Gefühl, wenn man so auf sowas trifft, gerade beim Silberschatz? Das sind ja wahnsinnig viele Münzen. Ich glaube, über 5000 waren es. Wenn man so die erste findet und merkt, okay, hier ist noch mehr und es hört gar nicht mehr auf. Wie fühlt sich das so an?
Also wir sind natürlich zuallererst mal Wissenschaftler. Wir sind es andersrum natürlich gewohnt, Objekte zu finden. Der materielle Wert ist da völlig zweitrangig. Für uns ist die wissenschaftliche Erkenntnis das Wichtige und deswegen machen wir das ja, deswegen sind wir ja neugierig. Auch natürlich steckt in einem Hortfund sehr viel wissenschaftliche Erkenntnis drin. Ja, die Frage, warum versteckt jemand diese Massen an Geld, warum kam er nicht mehr dazu, die wieder rauszugraben? Welcher historische Hintergrund ist da dahinter? Aber natürlich auch, wie setzt sich dieser Hortfund zusammen? Welche Arten von Münzen sind da drin? Gibt's da andere Hortfunde, die gleiche Zusammensetzungen zeigen? Oder gibt's da Unterschiede? Und dann kann man sich überlegen, warum ist das so? Jetzt bei der Auffindung. Am Anfang merken Sie es natürlich noch nicht. Diese Münzen lagen ja nicht ganz nah beieinander, sondern die waren ja im Flusskies auf einer Fläche von, sagen wir mal, so etwa 100 Quadratmetern von der Erosion des Flusses schon verteilt. Das heißt, am Anfang merkt man halt, aha, da kommt jetzt eine Silbermünze und dann kommt gleich daneben noch eine und dann piept schon wieder und dann kommt wieder eine. Und man denkt ja immer, das war's jetzt dann gleich. Und so, ja, so ab der 10. denkt man sich dann so, so interessant. Und ab der 100. ich glaube, ich habe es erst mitgekriegt, als die 100. schon da war, da hat man mich dann auch informiert. Sagt man, aha, ja, jetzt wird's interessant, von der Größe gibt's dann gar nicht mehr so viel Münzschätze. Als wir dann bei 1000 waren, dann war es relativ klar, jetzt gibt's eigentlich hier in Bayern keinen vergleichbaren mehr. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und es war aber immer praktisch die Fragestellung dabei, kommen jetzt doch noch andere Münzen? Warum ist es nur Silber? Kann das wirklich sein? Da müsste doch jetzt mal auch eine Bronzemünze kommen oder vielleicht mal eine Goldmünze. Aber es hat sich immer mehr eben verfestigt. Nein, es waren nur Denare, es waren nur Silbermünzen. Dann kommt als nächstes die Neugier. Ja, was ist denn die jüngste Münze? Die jüngste Münze, die zeigt uns ja den frühesten Zeitpunkt, wann der vergraben worden sein kann, der Schatzfund. Und dann versuchen wir natürlich gleich zu uns zu überlegen, welches historische Ereignis ist denn da in dieser Zeit und könnte das sich da drauf ausgewirkt haben. Ja, also da, man geht dann schnell in die Bibliothek, sucht nach vergleichbaren Münzschätzen, überlegt sich auch gleich eine erste Interpretation und so tastet man sich so langsam ran. Und ja, natürlich ist es dann schon beeindruckend, wenn man dann eben merkt, wie viele es sind. Letztendlich waren über 5.600. Wenn man dann auch sich überlegt, was das an Kaufkraft bedeutet hat. Also da musste ein Legionär über 10 Jahre dafür Dienst leisten, um diese Summe überhaupt zusammentragen zu können. Also das waren schon wirklich große Werte auch in der Antike und eine entsprechende Bedeutung wird das für den ursprünglichen Besitzer auch gehabt haben.
Wie häufig sind denn solche spektakulären großen Funde bei Archäologen, ich halte es mal so allgemein.
Ja, also wir in Augsburg sind in der famosen Lage, dass wir einfach aufgrund der Größe der antiken Stadt und der Bedeutung der antiken Stadt und aufgrund der regen Bau- und Grabungstätigkeit gar nicht so selten wirklich so überregional bedeutende Funde machen. Das kann man sagen, also alle 5 Jahre oder so kommt mal wieder wirklich was Sensationelles. Die Stadtarchäologie gibt es ja jetzt seit 45 Jahren. Und deswegen können wir auch ein bisschen zurückblicken und sehen schon, wie häufig kommen denn Funde, die sonst kaum einer mehr hat. Die sind bei uns gar nicht so selten und umso schöner ist es natürlich, weil man damit einfach auch die Bedeutung der antiken Stadt so deutlich machen kann.
Gibt's da auch mal neidische Blicke von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten, die nicht auf so einen Fundus zurückgreifen können?
Also, wie gesagt, unter Kollegen sind ja Wissenschaftler, also die freuen sich dann eigentlich über den Erkenntnisgewinn, der hinter so einem Neufund ist. Wir neiden jetzt den Kollegen die Objekte eigentlich nicht, sondern wir sehen uns da als große Community, die gemeinsam, und da gibt's eben sehr, sehr viele Netzwerke auch, wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit Kempten vor allem zusammen, mit München, mit den großen Museen da in Bayern freuen uns einfach, dass dass es neue Erkenntnisse zum römischen Rätschen gibt.
Meine Anschlussfrage hat sich schon so ein bisschen auch erledigt durch das, was Sie vorher gesagt haben. Ausgrabungen finden nur statt, wenn auch gebaut wird. Das heißt, Sie können leider nicht einfach Augsburg durchbuddeln, da müssen Sie warten, bis irgendwas passiert. Aber wie viel von Augsburg wurde denn bisher untersucht? Also wie viel römisches Augsburg liegt noch unter uns, das wir noch gar nicht gesehen haben?
Ja, jetzt nehmen wir mal wieder die Prinzregententorte als Beispiel her. Jetzt schauen Sie mal von oben drauf. So sah sie ja vor 1500 Jahren aus. Da war sie völlig nicht angefressen, sage ich jetzt mal. Da war es eine vollständige, die Römer haben 500 Jahre gebraucht, um diese Schichten alle aufeinander zu stapeln. Und seit dieser Zeit wird aber natürlich ständig an der Prinzregententorte geknabbert. Von allen Seiten. Jeder, der ein Fundament baut, jeder, der einen Brunnen baut, hat Löcher in diese Prinzregententorte reingemacht. So als ganz grobe Schätzung kann man sagen, die Hälfte der Torte war schon vor 50 Jahren weg. Sprich, natürlich auch alle Erkenntnisse, die da drin gesteckt hätten in diesen Schichten, sind auch weg. Also die werden wir auch nie mehr rauskriegen, das ist einfach Verlust. In den letzten 50 Jahren haben wir so vielleicht knappe 5% untersucht, wenn überhaupt. und daraus unglaublich viel Erkenntnisgewinn gezogen. Wenn man sich Publikationen zum römischen Augsburg durchliest aus den 70er Jahren, das ist schon erstaunlich, wie wenig die wissen. Die ganzen Themen, die wir jetzt teilweise schon angesprochen haben, was ist der Kern des römischen Augsburg, dieses Militärlager, vor 50 Jahren kannte das gar niemand. Da war das völlig unklar. Da ist man davon ausgegangen, das ist eine römische Stadt, die ist so geplant worden, die ist gegründet und geplant worden von Anfang an. Das wissen wir heute, das stimmt nicht. Dieser Schwerpunkt des römischen Augsburg im Handel, das geht über die archäologischen Funde. Wir haben ja mehrere Ladeninventare, wir haben abgebrannte Läden, wir haben die Markthalle untersuchen können und finden können. Wir haben die Inschriften von den Händlern. All das kommt aus den Grabungen, das hätten wir sonst nicht gewusst. Vor 50 Jahren war da sehr, sehr viel noch komplett unbekannt. Das heißt, 45% der Torte sind noch da. Und da steckt alles an Informationen drin, was man zum römischen Augsburg noch rauskriegen kann. Dementsprechend ist für uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, diese 45% zu schützen. Also wir würden zwar aus Neugier natürlich gerne an anderen Stellen auch Grabungen machen, da fehlt uns A, aber das Geld, B, auch die Ressourcen, diese Grabungsergebnisse aufzuarbeiten, das Personal, und C, das ist jetzt ein bisschen komplex, jede Ausgrabung kann nur so gut sein, wie der momentane Kenntnisstand und der Stand der Technik. Also jeder meiner Vorgänger hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und die haben das für die damalige Zeit immer sehr gut gemacht. Aber die wussten halt deutlich weniger und die hatten viel schlechtere technische Vorausbedingungen, als wir das heute haben. Wir können heute DNA-Analysen machen oder sowas von den menschlichen Überresten. Das war vor 40 Jahren völlig undenkbar. Da wusste kaum jemand, was DNA überhaupt ist. Das, was ich vorher beschrieben habe, Georadar und diese Prospektionsmethoden, auch das sind ganz neue Entwicklungen. Und die werden immer besser im Laufe der Zeit. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, meine Nachfolger werden bessere Methoden haben, als ich das heute habe. Und werden dann auch sagen, na, der Geierhorst, der hat es ja für die damalige Zeit ganz gut gemacht, aber aus heutiger Sicht hat er viel auch kaputt gemacht und es einfach nicht verstanden. Und das Problem ist aber nur, diese Torte wird ja jedes Mal kleiner. Und irgendwann wird der Zeitpunkt mal kommen, da hat die Technik und die Wissenschaft haben super Methoden, aber es ist nichts mehr da von der Torte, an der man das ausprobieren kann und anwenden kann. Und das heißt, alle theoretisch möglichen Erkenntnisse, die die mit ihren Supermethoden rausbekommen könnten, sind für immer verloren. Die werden die nie mehr rauskriegen, weil die Torte ist aufgegessen, die ist weg. Dementsprechend ist es auch im Sinne der Nachhaltigkeit, die ja heute in vielen Gebieten unseres Lebens eine wichtige Rolle spielt, dass wir späteren Forschergenerationen, aber auch der Stadtgesellschaft, die möglichst gute Möglichkeiten hinterlassen, die Geschichte der Stadt noch detaillierter zu erforschen.
Das heißt also, wo es jetzt aktuell die Möglichkeit gibt, da führen Sie die Ausgrabung durch, damit nichts verloren geht.
Wo wir es müssen. Es ist sogar wirklich so, wir graben okay, nur Sie da, müssen. Wo wir müssen, weil die Baumaßnahme die archäologischen Strukturen zerstört. Überall, wo wir nicht müssen, lassen wir die Sachen im Boden.
Okay, nenne es jetzt mal Hoffnung, dass es bessere technologische Möglichkeiten genau. gibt, um das Ganze zerstörungsfreier zu bergen.
Oder bei der immer noch mit Zerstörung verbundenen Ausgrabung noch mehr Erkenntnisse rauszuholen, als okay, wir das können. Wir können ja nur so viel dokumentieren und aufschreiben, wie wir jetzt überhaupt erkennen. Sie müssen sich so vorstellen, wir heben nicht jeden Krümel Erde auf der Grabung. Also wir separieren da und überlegen uns, wo ist eine Aussagemöglichkeit dahinter, das bewahren wir auf, aber den Rest werfen wir weg. Und einfach, weil es für uns nur Erde ist, wir können nichts mehr damit anfangen, wir können jetzt einfach keine Erkenntnis draus ziehen. Vielleicht ist es in 100 Jahren mal anders und dann kann man aus einem Erdkrümel rauskriegen, was das ursprünglich mal war. Das gibt's heute, die Methoden noch nicht. Und dementsprechend, der Verbleib im Boden ist der beste Schutz.
Okay, dann haben wir jetzt schon gehört, Sie machen es nur, wenn Sie müssen. Wo müssen Sie denn aktuell ausgraben? Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also die Ausbau des Fernwärmenetzes ist gerade ein großer Punkt bei uns. Im Zuge der Energieumstellung wird jetzt vor allem das Fernwärmenetz massiv ausgebaut. Fernwärme braucht breite Gräben, braucht tiefe Gräben, um diese Rohre reinzulegen. Das heißt, die Eingriffe in die archäologischen Schichten sind relativ massiv und das zieht sich durch die ganze römische Stadt durch und auch die mittelalterliche Stadt. Dann ist die große Grabung am Theater, die sich jetzt langsam dem Ende nähert. Das war eine riesige Fläche, die wir da untersuchen mussten. Und die Maßnahme in Oberhausen bei der Zeuner, die ist ja auch noch am Laufen. Das ist ja eine noch viel größere Fläche. Und das sind die Erdarbeiten, die wir da begleiten. Die sind auch noch nicht abgeschlossen.
Okay, dann nutze ich den Moment kurz für einen Teaser und einen Verweis auf einen Artikel meines Kollegen Jonas Klimm. Der hat Sie nämlich mal besucht bei den Ausgrabungen am Theater. Was Sie da so gefunden haben, das lest ihr also im Artikel. Link natürlich in den Shownotes. Dann kommen wir mal so ein bisschen weg von den Ausgrabungen, so ein bisschen nochmal der Blick aufs heutige Augsburg. Wenn ich durch Augsburg gehe, ich bin hier hingezogen, also ich komme nicht ursprünglich von hier, dann muss ich sagen, der römische Ursprung ist jetzt nicht wahnsinnig präsent. Also ja, am Dom hat man so ein paar Repliken, sind das, glaube ich, die man sehen kann. Es gibt den Augustusbrunnen und die FCA-Ultras nennen sich Legio Augusta. Aber sonst nehme ich das gar nicht so sehr wahr. Woran liegt das?
Also zum einen spielen Sie natürlich wahrscheinlich darauf an, dass es keine römischen Gebäude mehr gibt oder Gebäudereste, ja, die man besichtigen kann. Das wird auch von vielen so als das Hauptmanko wahrgenommen in der Konkurrenz zu Köln oder Trier oder Mainz, wo man eben originale römische Bausubstanz erleben kann. Da muss ich kurz ausholen. In der Regel in einer lange genutzten oder kontinuierlich besiedelten Stadt wie Augsburg bleibt ja in der Regel kein römisches Bauwerk ohne vernünftige Nutzung ewig stehen. Das steht im Weg rum, beziehungsweise jemand braucht den Platz, jemand braucht das Baumaterial. Früher oder später baut er das ab. Außer er kann es in irgendeiner Art in ein neues Gebäude integrieren oder kann einen Teil davon irgendwie weiter nutzen. Dann hat das römische Bauwerk eine Chance, weiter zu existieren. Also Beispiel, die Porta Nigra in Trier, dieses berühmte Stadtmauertor. Das hat nur deswegen überlebt, weil man es schon im früheren Mittelalter in eine Kirche umgebaut hat. Das war immer eine Kirche, bis ins 19. Jahrhundert. Die ist dann barockisiert worden und alles war als Stadttor überhaupt nicht mehr zu erkennen. Im 19. Jahrhundert hat man dann erkannt, da steckt ein Stadttor drin. Da ging das ja mit dem archäologischen Interesse so langsam los. Und da hat Trier damals zu Frankreich gehört. Und der französische König Napoleon III., der hat auch Alesia ausgegraben. Und der war also ganz stark an Archäologie interessiert. Übrigens ist er in Augsburg auf das Anna-Gymnasium gegangen in seiner Jugend. Witzigerweise hat da vielleicht die erste Archäologieluft geschnuppert. Und der hat diese Kirche rückbauen lassen. Also der hat sozusagen alles Störende von diesem römischen Bauwerk weghacken lassen. So, deswegen sieht die Porta Nigra jetzt so puristisch aus, wie ein römisches Stadttor eben so aussieht. Aber das ist wirklich erst seit gut 150 Jahren so. Und wir haben aus den Grabungen den Nachweis, dass das in Augsburg im Mittelalter auch so war. In Augsburg hat man auch römische Gebäude weiter genutzt, umgenutzt, was dran gebaut und so, so dass die auch gar nicht mehr als römische Bauten erkennbar waren. Der Unterschied zu Trier ist, Augsburg hatte dann in der Renaissance zu viel Geld. Und dementsprechend wollten die alle neue, schicke Häuser haben, wie in Italien. Renaissance, schöne Innenhöfe, Arkaden und so weiter. Die wollten nicht mehr in diesem miefigen, zugigen Mittelalter-Gemäuer leben. Und dementsprechend hat man einen Großteil der mittelalterlichen Bausubstanz weggerissen. Es gibt ja in Augsburg so gut wie keine Mittelalter-Bausubstanz im Vergleich zu Regensburg. Da, wenn Sie da durch die Altstadt gehen, das ist großteils 13., 14. Jahrhundert, was Sie da sehen. Das gibt's in Augsburg nicht mehr, außer die Kirchen. Aber ansonsten, Profanarchitektur ist alles jünger. Dabei haben die auch aus Versehen, weil in der Renaissance waren sie eigentlich interessiert an den römischen Antiken, aber das, soweit war die Kenntnis damals nicht, haben sie aus Versehen auch die römischen Gebäude mit weggerissen und sich so einen schönen italienischen Palazzo hingestellt. Regensburg und Trier hatten in der Neuzeit zu wenig Geld. Dementsprechend ist da die Mittelalter-Bausubstanz stehen geblieben und darin versteckt die römische Bausubstanz. Erst im 19. Jahrhundert hat man es dann entdeckt und da war in Augsburg war es aber zu spät, da war nämlich einfach alles weg.
Okay, also es gibt auch keine Orte in Augsburg, wo ich jetzt noch versteckt was Römisches finde.
Nichts Aufgehendes mehr, also wirklich praktisch Mauerwerk, das auch in römischer Zeit oberhalb der Erde war, sondern wenn, dann gibt's ein paar Fundamente, im Diözesanmuseum kann man da was anschauen zum Beispiel, beim kleinen goldenen Saal gibt's mal so ein kleines Fensterchen, da kann man zumindest römische Fundamente anschauen, aber eben Mauerwerk, das auch in römischer Zeit aus dem Boden rausgeschaut hat, das war viel zu wertvoll später und deswegen hat man es weggerissen.
Und wenn Sie jetzt durch Augsburg gehen, an welchem Ort haben Sie noch so am ehesten das Gefühl, okay, hier war mal ein Teil Roms?
Am Stephansgarten. Der Stephansgarten ist war das Zentrum in römischer Zeit der Stadt. Heute ist es ja sehr ruhig und beschaulich da, diese kleinen Gässchen da außenrum. Aber in römischer Zeit stand da das Forum. Der zentrale Platz, da hat das Leben getobt, da war die Markthalle auch nicht weit, die ist da am Pferle oben, Stephansgasse Pferle an der Ecke. Das war pulsierendes Leben, hier wurde Recht gesprochen, hier haben sich sicher Dramen abgespielt. Da ist auch relativ klar im Bereich des Stephansgartens, der ja seit römischer Zeit nie bebaut war, da ist wahrscheinlich auch noch einiges da an Originalsubstanz. Aber wie gesagt, das ist eines dieser Biotope, diese Reservate, die wir gerne den späteren Generationen bewahren würden. Aber mit dem Wissen, da kommen die Mosaike raus zum Beispiel, die wir haben. Da stand die große Basilika, die Forumsbasilika, die liegt unterm Hof von St. Stephan. Das ist wirklich eine spannende Ecke, weil sich das da so stark verändert hat. Das ist eigentlich da das.
Also bleiben wir mal gespannt, ob da in Zukunft noch irgendwas hervorkommt. Dann möchten wir noch mal ein bisschen über Sie sprechen. Sie begeistern sich ja offensichtlich für Geschichte. Das tun viele. Auch ich würde sagen, ich interessiere mich auf jeden Fall dafür. Sie sind damit nicht alleine. Aber nicht jeder, der sich dafür begeistert, wird auch Archäologe. Wie kam das denn bei Ihnen dazu, dieser Schritt von ich interessiere mich für Geschichte und ich werde Archäologe?
Ja, ich hatte ja meinen Lateinlehrer erwähnt, der also so ein Grundinteresse da geweckt hat, aber wirklich an allem Möglichen. Das war jetzt gar nicht unbedingt auf die römische Antike, sondern es war einfach so querbeet, so Heimatgeschichte, Heimatkultur. Und ich habe auch erst versucht, was Vernünftiges zu studieren, mit sehr kurzem und sehr mäßigem Erfolg.
Darf ich fragen, was?
Umwelttechnik. Das war damals so in den frühen 90ern, da war das so, muss man sich in den Umweltfragen engagieren. Hat mich durchaus auch interessiert, aber das war mir einfach viel zu naturwissenschaftlich und zu, da konnte ich mich irgendwie nicht entfalten. Und dann nach einer kurzen Phase der Besinnung, auf was ich denn eigentlich wirklich machen will, dann ist mir das klar geworden, ja, das hat dich eigentlich schon immer interessiert. Und dann habe ich dann auch noch ein bisschen gebraucht an der Uni, bis ich das innerhalb der Archäologie auch das Spezialgebiet gefunden habe, was mich tatsächlich am meisten fasziniert. Und es ist eben die Archäologie und die Geschichte der römischen Provinzen, also gar nicht so arg das Kerngebiet, sondern wirklich wie gehen die Römer mit den eroberten Gebieten um, wie verhalten sich die jeweils Unterworfenen mit dieser neuen Kultur, wie viel nehmen sie an, wie viel behalten sie von ihren alten Gewohnheiten und Welche Unterschiede kann man da feststellen, regional? Und das ist was, was mich unglaublich fasziniert. Und dann war es schon, also es studieren natürlich viele Leute Archäologie, Sie haben das richtig gesagt, und nicht jeder davon kriegt auch danach einen Job. Wobei ich jetzt sagen würde, nennen Sie mir einen Job, wo es eine Stellengarantie gibt, also in dem Moment, wo Sie es anfangen zu studieren. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, wir brauchen Bauingenieure. Und
ich habe Politikwissenschaft studiert, ich weiß, ja, was Sie sagen.
Ja. Eine Zeit lang heißt es immer, ja, Lehrer unbedingt, und dann ist wieder ein völliges Überangebot und dann stehen die auch wieder alle auf der Straße. Also in den meisten Fächern würde ich mal sagen, wenn man für das Fach brennt und sich wirkt, dann hängt man sich auch wirklich rein und dann liest man praktisch Tag und Nacht und fuchst sich in bestimmte Themen rein und kriegt halt einen immer besseren Überblick im Lauf der Zeit. Ich hatte einen sehr guten Professor, der auch wirklich methodisch sehr, sehr gut uns da reingeführt hat. Kritisches Denken, immer überprüfen, was habe ich eigentlich wirklich, was kann ich da sagen und was da, wo muss ich aufpassen, was kann verfälscht sein. Das macht unglaublich Spaß. Diejenigen in dem Fach, die sich da wirklich reingehängt haben, die haben halt auch alle gute Stellen. Aber das geht eigentlich nur, und das hält man so lang auch nur durch, wenn man sich wirklich, da muss man wirklich brennen dafür oder ja.
Das scheinen Sie auf jeden Fall zu tun. Sie sind schon, also Sie haben schon gesagt, Sie sind in Baden-Württemberg geboren, Sie haben hier in Augsburg studiert, so steht es jedenfalls in Ihrer Vita, aber auch noch in München, Wien und Reading, wenn ich es richtig gelesen habe. Warum sind Sie jetzt letztendlich wieder in Augsburg gelandet?
Das war eigentlich Zufall. Also ich habe in München, also ich hatte, wie gesagt, in Augsburg angefangen, habe sogar meine ersten Grabungen, war tatsächlich bei der Stadtarchäologie in Augsburg, bei meinem Vorgänger Dr. Wacker, den ich von der Uni kannte, der hatte da Lehrveranstaltungen. Und der hat mir dann auch gesagt, Sie interessieren sich eigentlich für die römischen Provinzen, da sind Sie in Augsburg falsch, da müssen Sie nach München oder nach Freiburg gehen. Und was ich dann auch gemacht habe, und das war auch genau richtig. Und ich habe den Kontakt lose gehalten. Und dann war es letztendlich wie so ein Zufall. Also ein wichtiger Mitarbeiter von Dr. Wacker, der hatte die Möglichkeit, ein Jahr nach Frankreich zu gehen, hat dafür eine Vertretung gesucht, befristet nur für das Jahr. Aber es hatte sich schon abgezeichnet, möglicherweise kann er in Frankreich bleiben und dann wird die Stelle frei. Und genau so kam es dann auch. Aber das war, ja, und der hat dann ein paar Leute angerufen und es gab dann Vorstellungsgespräche und dann hatte ich halt das Glück, dass die Stadt Augsburg sich für mich entschieden hat und dann seither darf ich hier arbeiten.
Sehr schön. Bevor wir Sie mit ein paar Sätzen, die Sie dann vervollständigen dürfen, noch besser kennenlernen, muss ich Ihnen aber noch ein kurzes Kompliment aussprechen, denn über Sie ist Privates kaum herauszufinden im Internet. Also das scheinen Sie irgendwie gut geheim zu halten. Vielleicht müsste man da mal Ausgrabungen durchführen. Das Einzige, das mir neben Ihrer Vita offensichtlich begegnet ist, ist, dass Sie und Ihre Frau 2014 den Sonderpreis beim Denkmalpreis des Bezirks Schwaben gewonnen haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, Archäologen sind, meine Frau ist ja auch Archäologin, Archäologen sind offensichtlich ein bisschen spleenig in der Wahl ihrer Wohnverhältnisse. Also für uns, wir haben eine Zeit lang wirklich schön gewohnt in der Jesuitengasse in einem Altbau, es war traumhaft. Aber dann kamen eben die Kinder und dann war zweiter Stock ohne Garten und so, war dann doch irgendwie unpraktisch. Und dann haben wir uns nach was etwas außerhalb umgeschaut. Und uns war aber immer klar, ein Neubau kommt eigentlich für uns nicht in Frage. Also das entspricht nicht unseren Vorstellungen von Wohnung. Und dann mit guter Unterstützung der unteren Denkmalschutzbehörde, mit der ich ja auch täglich zu tun habe, haben wir dann ein wirklich schönes kleines Bauernhaus in Bergheim gefunden, das in einem wirklich traurigen Zustand war und das wir dann mit tatkräftiger Unterstützung ganz vieler Helfer dann sanieren konnten. Und da wohnen wir jetzt seit über 10 Jahren und ganz offensichtlich war die Sanierung nicht ganz dilettantisch und dementsprechend haben wir da auch netterweise diesen Preis gekriegt, was uns sehr gefreut hat.
Dann kommen wir gleich zu den Sätzen, die Sie vervollständigen dürfen. Die Indiana Jones Filme finde ich
klasse. endlich mal einer, der nur Schätze findet, schöne Frauen rettet und Bösewichter besiegt.
Das typische Archäologenbild.
Genau.
Wenn ich eine Ausgrabung irgendwo auf der Welt führen dürfte, wäre das?
Oh. Also ich hatte tatsächlich das Glück, und das ist das Schöne am Archäologiestudium, dass man da auch schon ganz schön rumkommt. Also ich war in Ägypten, ich war in Tunesien, ich war in Syrien, Euphrat, ich war in Pompeji, ich durfte schon in Pompeji ausgraben, auch schön. Von daher ist es echt schwer, das zu toppen. Es gibt noch so ein, zwei wirklich klasse Plätze am Rand der Sahara, die kaum einer kennt wo leider die politischen Verhältnisse so sind, dass man da momentan überhaupt nichts machen kann. Aber die wären wirklich unglaublich spannend. Und da würde ich, das weiß auch mein guter Freund von mir, der ist Professor an der Münchner Uni, und der hat da sogar so ein Projekt laufen, und dem habe ich auch schon versprochen, wenn du irgendwann mal dahin gehst, da nehme ich frei und da gehe ich, da musst du nichts bezahlen, da gehe ich umsonst wieder, zahle ich sogar was dafür, wenn ich da mit darf. Ja, das wäre, weil das ist wirklich fast schon Indiana Jones-like.
Oh, okay. Ja, sehr schön. Aber hat nicht so viel mit Rom dann zu tun in dem Fall, oder?
Doch, das sind römische Grenzkastelle. Die Rom hat ja auch eine Grenze zur Sahara.
Ja.
Da ist manches anders als bei uns. Also da haben die Kavallerieeinheiten haben da keine Pferde, sondern Dromedare. Und die Kastelle sind auch einfach bisschen anders aus als bei uns. Aber so ein paar Grundprinzipien sind schon die gleichen. Und da ist das Spannende, die liegen halt einfach in der Wüste, und da gibt's ja keinen Humus quasi. Also da ist wirklich nur ein bisschen Sand reingeweht und sonst gar nichts. Und da ist die nächste Siedlung 50 Kilometer weg heute. Das heißt, da hat sich auch nie einer die Mühe gemacht, irgendwelche Steine mitzunehmen, um was Neues draus zu bauen. Das liegt einfach alles da, so wie es umgefallen ist. Und das ist schon toll. Also
wenn Sie das so erzählen, dann würde ich auch mitkommen und helfen. Das Römer-Trikot des FC Augsburg finde ich.
Das finde ich auch klasse. Zeigt einfach, das ist ja von Marketing-Experten entworfen worden, und zeigt eigentlich völlig klar, das Alleinstellungsmerkmal für die heutige Stadt ist die römische Antike. Und das hat der FCA völlig klar erkannt. Und der Erfolg, den dieses Trikot hatte im Merchandise, war ja, bestätigt es natürlich auch voll auf, war sofort ausverkauft. Das erfolgreichste Trikot der Vereinsgeschichte. Also könnte der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein zwischen Sport und Archäologie.
Wenn ich einen Ort des römischen Augsburgs in seinem Ursprungszustand besuchen dürfte, wäre das?
Also da wäre ich jetzt maßlos und würde hoffen, dass ich nicht nur einen anschauen kann, sondern zumindest eine Wegstrecke gehen kann. Und da würde ich anfangen in der Nekropole, also im Gräberfeld, außerhalb der Stadtmauer, im Bereich des heutigen Oberhausen, Oberhausen. Da geht diese Nekropole los. Würde durchschauen, wie diese Grabbauten wirken, von denen wir immer nur so Teile finden, und wie dicht die da wirklich stehen. Dann würde mich brennend interessieren, wie eigentlich diese Straße da über die Wettach drüber geht, um Richtung Pfannenstiel zu kommen, wo irgendwo das Tor sein muss. Das würde mich auch brennend interessieren, wo das eigentlich ist. Würde dann mir anschauen, wie ist denn das Gelände am Pfannenstiel oben tatsächlich bebaut. Wir haben da Hinweise auf sehr luxuriöse Privatbauten. Da würde ich mich vielleicht auch mal einladen lassen von einem von denen auf ein kleines Gelage. Und dann würde ich mir die Thermen anschauen in der Georgenstraße, wie die wie hoch da die Räume sind, wie die innen ausgestaltet waren. Und dann würde ich über die Markthalle in der Pferle vorbei und dann Richtung Forum gehen unterm Stephansgarten und schauen, wo dieses Gladiatorenmosaik eigentlich genau war, das im 16. Jahrhundert schon entdeckt wurde. Das erste entdeckte Mosaik in ganz Deutschland war eben da beim Stephansgarten. Und der Markus Welser, der damals Bürgermeister war, hat es ja sogar in Kupfer stechen lassen, zum Glück, weil das gleich danach dann zerstört wurde, weil sich keiner drum gekümmert hat und es bei der Witterung einfach sich ganz schnell aufgelöst hat. Aber wir haben zum Glück diesen Kupferstich noch und das ist also wirklich ein super spannendes Mosaik. Ja, und da würde ich schauen, ob ich rauskriege, wo das denn eigentlich gelegen hat.
Na gut, beim römischen Augsburg erlaube ich Ihnen das, aber beim heutigen Augsburg müssen Sie sich auf einen Ort begrenzen. Ihr Lieblingsort in Augsburg ist?
Heute?
Ja, heute.
Das sind tatsächlich auch diese kleinen Gässchen da, so mittleres Pfaffengässchen, äußeres Pfaffengässchen, kleines Karmelitengässchen, diese Ecke da rund um den Stephansgarten, weil das so eine versteckte Ecke ist, die kaum einer kennt, die auch viele Augsburger gar nicht kennen. Und das ist so eine ganz ruhige, leicht verschlafene, sehr mediterrane Region ist. Da finde ich, da kann man sich ganz schnell nach Italien träumen, ohne sich groß was neu vorstellen zu müssen. Ja, also das ist so meine, da bin ich sehr, sehr gern. Zum Glück darf ich da auch praktisch aus beruflichen Gründen relativ oft sein.
Kann ich aber gut nachvollziehen. Ich wohne in der Gegend. Das ist wirklich sehr schön. Wie geht es denn jetzt für Sie persönlich weiter? Was steht als nächstes an? Zu welcher Ausgrabung müssen Sie als nächstes?
Darf ich als nächstes? Ich werde mir Grabung am Theater, da bin ich regelmäßig natürlich. Jetzt wird es langsam ein bisschen weniger, weil der Winter langsam kommt. Es tut sich gerade relativ viel im Zuge Vermittlung. Das sind gerade eigentlich meine Haupttätigkeiten. Zum einen eben ist die App, die wir gemeinsam mit der Regio machen, in den letzten Zügen der Entwicklung, die werden wir Ende dieses Jahres präsentieren, wo wir also an mehrere Standorte in Augsburg und im Umland viel besser erfahren kann und mit Augmented Reality Angeboten hier sich in die römische Zeit zurückversetzen kann. Dann sind wir jetzt in den Vorbereitungen für die Landesausstellung 2028, die wir mit Kempten zusammen machen, zum Thema römische Städte in Bayern. Da war heute zum Beispiel eine Vorbereitungssitzung mit Themenfindung und so ganz spannendem Brainstorming. Das macht irre Spaß, wo wir eben jedes Mal merken, was wir alles haben und was wir alles an tollen Geschichten erzählen können. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, sonst
ist ja schon mal eine Menge. Ja. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei all diesen Dingen und kann nur sagen, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Ja, danke. Danke für die schönen Fragen. Danke, dass ich bei Ihnen sprechen durfte.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.